Gestern war ich, oder ich durfte mit Gerda zusammen nach Bad Hersfeld fahren. Dort ist eine Gruppe, die sich aus vielen verschiedenen Gemeinden in der Umgebung zusammenstellt, der christliche Hilfsdienst. Und seit 10 Jahren kommen sie ja immer vor Weihnachten mit über 100 Paketen zu uns hingefahren und beschenken unsere Kinder oder Familien, die eigentlich bedürftig sind. Das machen die immer unentgeltlich. Sie sind irgendwann auf uns gestoßen und haben gesagt, die in Berlin bräuchten auch Hilfe. Und sie hatten ihren Freundestag dort. Und mit Gerda bin ich runtergefahren, um einfach auch Danke zu sagen. Und unter anderem fördern sie Projekte in der Ukraine und in Rumänien. Und das war für mich sehr bewegend, denn Pastor aus der Ukraine zu hören. Er sagt, wir leben mit der Gemeinde noch in einem Bereich, wo kein Krieg ist. Aber aus unserer Umgebung werden die jungen Männer abgezogen und viele sind schon in diesem Konflikt gestorben. Er sagt, das Problem ist, selbst wenn die eine oder die andere Gruppe gewinnt, es werden nur Verlierer da sein. Weil der Hass und die Bitterkeit wächst. Und entgegen dem, was unsere Nachrichten immer sagen, der Westen ist an diesem System mit Schuld. Mit vielen Dollars wurden die Proteste in Kiew finanziert, um ein System umzustürzen. Wir schauen immer nur nach Russland hin. Aber ich glaube, wir müssen auch in die westliche Welt, in die Gier des Kapitalismus hineinschauen. Aber was mich am meisten bewegte, war, dass der Pastor anschließend sagte, er will keine Schuldzuweisung machen, weder nach dort noch dort, sondern sagen, wir müssen vor der eigenen Tür kehren. Wir haben die Jahre der Freiheit, die wir hatten, versäumt, indem wir das Evangelium nicht an die Hecken und Zäune gebracht haben. Wir haben die Zeit des Friedens verpasst, und wir ernten jetzt, weil andere sind in diese Machtsituation hineingestiegen. Und ich dachte, Lehrstunde für mich. Danach durften wir kurz berichten, was in Berlin mit unserer Gemeinde um uns herum mit Teen Challenge geschieht, mit den Kindern. Und ich war dann in der ganz super Position, dass ich gleichzeitig, ich sag mal, unser Geld übergeben konnte, was wir am Erntedank zusammengelegt hatten. Weil vorher hatten sie noch geträumt, ob 500 Pakete in die Ukraine zu Weihnachten zustande kommt. Bisher hatten sie, glaube ich, nur immer 250, Gerda, du verbesserst mich, ja, geschickt. Und sie sagten, die Not ist so groß, wir gucken mal, ob wir 250 zusammenkriegen. Und ich dachte, okay, wir dürfen als Gemeinde die Ersten sein, die an den 250 noch fehlenden Paketen Anteil haben. Ich soll euch ein ganz dickes Dankeschön sagen. Danach kam eine Gruppe, die hat ihre Arbeit in Rumänien vorgestellt und unter anderem war ein Mann dabei, der mit seinem Vater schon ganz viel unter den Romas dort arbeitet und tut. Und dieser Mann hat mich auch sehr bewegt, weil wir waren direkt ein Herz und eine Seele, weil wir haben gesagt, wir haben so viele Kernige von diesen jungen Männern und von diesen Leuten hier bei uns. Ehrlich, du musst gar nicht angeben, was ihr da unten macht. Wir sind mit denen hier befreundet. Ich habe richtig angegeben mit euch. Ich habe gesagt, hey, das sind so coole Typen. Ja, das geht gut runter, wenn man dazu sagt. Aber es stimmt ja auch. Ich bin so begeistert, dass ich euch kennenlernen darf. Richtig super. Auch daher sollen wir Grüße weitergeben. Während dieser Zeit haben wir eine ganz kurze PowerPoint-Präsentation geliefert, die ich zum Thema Dienst an Menschen in Not oder auch immer mal vorbereitet habe. Und ich habe gedacht, nee, ich muss sie noch ein klein wenig erweitern und heute mit euch teilen. Weil wir haben das letzte Mal uns ja darüber unterhalten, dass wir Arbeiter in der Ernte brauchen. Und ich habe mich gefragt, was muss denn so ein Arbeiter in der Ernte alles können? Ich hatte euch ja solche Kärtchen ausgegeben. Wer von euch hat gebetet für Arbeiter in der Ernte diese Woche? Ah, und der Rest, ey, ich form euch um am Ausgang. Ich will euch mal zugutehalten, dass ihr so demütig seid, dass ihr euch jetzt nicht gemeldet habt. Aber dann war ja immer noch die Frage, bin ich vielleicht einer dieser Arbeiter? Und dann sagt man, welche Anforderungen sind denn eigentlich da? Und ich dachte, ich will mit euch ein klein wenig teilen, welche Anforderungen stellte Herr Jesus an so einen Arbeiter? Sonst könnte er dich ja nicht berufen, wa? Sonst würde er sagen, ich will einen Arbeiter haben, ich meine dich, und du guckst dich um und sagst, naja, wer steht denn hinter mir? Also ich gehe mit euch mal so ein paar Dinge durch. Dienen und leben unter dem Regenbogen. Dieses Bild hat Sigi letzte Woche gemacht, hier vom Hof aus. Findet ihr das toll? Ja? So der Regenbogen, ich dachte, ey, muss ich euch zeigen, habe ich natürlich auch im Bad Hersfeld raushängen lassen. Ich stand aber nicht drunter, Sigi Fotograf oder so. Ich habe kein Copyright drunter gemacht, du hast mir das ohne Mahnung zugeschickt. Frage, was wird von einem Arbeiter in der Ernte erwartet? Ist ja auch wichtig, dass wir entsprechend beten sollen. Ich mache das Ganze wieder an zwei Bibelstellen fest. Einmal an Matthäus 9, Vers 35 bis 38 und an Johannes 4, Vers 35. Und Jesus ging herum, ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und der Johannestext. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie miteinander sich freuen, der da sät und der da erntet. Das Erste, was der Herr Jesus hier quasi als Missionsbefehl uns gibt, ist eigentlich ganz einfach, heb deine Augen auf und schau hin. Ich möchte es wiederholen, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ich stelle fest in meinem Gebetsleben, ich denke als erstes mal an mich. Herr Jesus, oh, mein Rücken, sende heilende Kraft. Ich lege meine Hände auf. Warum kommt die Heilung nicht sofort? Dann denke ich, vielleicht, wenn ich gut bin, an meine Frau, an meine Kinder, an meine Enkelkinder. Ich gehe sie alle durch und dann kommt irgendwann die Gemeinde. Jedenfalls, wenn es normal ist. Ich meine, wenn jetzt einer ganz schlimm in der Gemeinde schreit und sagt, Paul, ich brauche Gebet, dann wird ein Stoßgebet für dich auch eingestreut. Ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber Jesus sagt noch eine ganz andere Dimension. Ich möchte diese Art der Fürbitten für dich und für die Familie und für andere, für die Gemeinde nicht missen. Aber Jesus sagt, heb mal deine Augen auf und schau mal raus. Eigentlich müsste ich, bevor ich diese Zettel ausgebe, jedem gesagt haben, jeder verpflichtet sich in der Woche, eine Stunde mal in der Einkaufszone zu stehen und nur betend mit offenen Augen zu gehen und die Menschen zu beobachten. Oder an alle Autofahrer unter uns, fahrt doch noch mal, kauft euch ein Ticket, wie lange? 2 Stunden darf man, glaube ich, fahren, wa? Und fahrt mal 1 Stunde hin und 1 Stunde zurück, nur um Menschen zu beobachten. Und dann stellt euch mal fest, egal wie chaotisch die sind, ich sage euch einen heißen Tipp, der Herr Jesus hat die lieb. Da kommt vielleicht einer rein und will dich zwischendurch abkassieren. Oder du siehst jemanden, der ganz pfleglich da ist. Schau sie dir an und fang an zu denken, das ist Erntefeld. Die möchte der Herr Jesus in seinem Erntekorb haben. Und dann fängst du vielleicht an zu beten und sagst, Herr Jesus, wunderbar hast du diese Menschen gemacht. Du fängst an, innerlich eine Beziehung aufzubauen. Vielleicht kannst du ein Gebet formulieren über die Unflätigkeit, aber was würde passieren, wenn wir als Gemeinde wieder Sehende werden für diese Ernte? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal eingestreut habe, ich wurde eingeladen zu einem richtigen Festessen am Potsdamer Platz. Da kam der Jonathan Burness aus den USA, ein messianischer Rabbiner, und wollte die Berliner Pastoren, die eingeladen waren zu diesem Festessen, wollte die begeistern für eine große Veranstaltung nächstes Jahr im Tempodrom. Die hatten die Verhandlungen alle fertig ausgeführt. Da sollten ganz viele Juden eingeladen werden aus Berlin zu einem Kulturfestival und dann sollte das Evangelium ausgeteilt werden. Dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ob das jetzt dran ist in Berlin. Wir sind ja alle großveranstaltungsmüde, jedenfalls die meisten. Und dann war es interessant, ich habe gedacht, nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, da braucht man mehr Zeit. Das Essen nebenbei war gut. Pilze habe ich gegessen und ich lebe noch. Ah, da wollte ich aber gar nicht hin. Es war dann so, dass er sagt, wie er seine Sache vorgestellt hat. Die haben Suchaktionen gemacht, kleine Klammer auf, und haben im Dschungel in Simbabwe haben sie einen jüdischen Stamm gefunden, der sämtliche Gebote noch hält, bis auf die Beschneidung. Die haben sie erst immer im 8. Lebensjahr gemacht. Sagt er, das theologische Problem haben wir korrigiert. Sie haben in China einen Stamm aus Israel gefunden, die dort die jüdischen Festen feierten. Und dann sagt er, wir verschieben das Ganze um ein Jahr, weil jetzt ist die Ernte in der Ukraine reif. Wir müssen alle Kräfte in die Ukraine hineinbringen, weil dort kommen die Leute zuhauf und wollen das Evangelium wieder hören in dieser Notsituation, die da ist. Er hat einen Blick für die Ernte. Ein Arbeiter muss wieder lernen hinzuschauen. Das ist ein Befehl vom Herrn Jesus. Wie geht hin in alle Welt? So sagt er, schaut hin. Wie soll unser Herz bewegt werden, wenn wir nicht hinschauen? Das heißt in erster Linie von uns wegschauen. Das Zweite, das ist mir ganz wichtig, jetzt komme ich zu den Arbeitern. Gerda, du hörst jetzt manche Sachen von gestern nochmal. Ich mache das aber ein bisschen länger. Ich schaue mit euch nochmal hin. So aus meinem Vortrag über Berlin und so weiter. Berlin hat 3,4 Millionen Einwohner, von denen die meisten nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Wie bei Ninive. Aber wer kümmert sich noch über diese Stadt? Ich habe diese Folien, diese Statistik öfters hier gezeigt. Nur noch mal zur Erinnerung, weil ich schaue sie mir auch immer an. Wir haben immer weniger Eheschließungen in Berlin. Das ist der blaue Balken. Es hat abgenommen von 250.000 bis nur noch knapp 12.000 im Jahr 2011 in den letzten Jahren. Die Scheidungsrate liegt ungebrochen zwischen 60% und 70% in den letzten 10 Jahren. Und die Folge davon ist, dass wir ganz viele Scheidungsopfer haben. Die Kinder zahlen den ersten Preis. Die zahlen den höchsten Preis, weil sie wachsen auf in einer vater- und mutterlosen Gesellschaft. Wenn ich schon keine Ehrfurcht mehr habe in der Ehe, dann doch um der Kinder willen. Berlin ist geworden zu einer vater- und mutterlosen Gesellschaft. Wir haben mehr als 50% Single-Haushalte, weil man es nicht mehr gelernt hat, was die Schönheit von Familie bedeutet. Und ich möchte an dieser Stelle mal alle diejenigen ermutigen, die zusammenstehen in der Familie, die ihre Kinder als Familie großziehen. Ihr seid viel wichtiger als ein Fernsehprogramm. Ihr seid viel wichtiger als ein Sportverein. Ihr seid viel wichtiger als alles andere, weil das hat Jesus als Gedanke gehabt. Er wollte Familie, sonst hätte er sie nicht geschaffen. Wohl denen, die in der Familie groß werden dürfen, die haben weniger Probleme. Denen musst du nicht so viel was mit Sozialkompetenz nachher beibiegen. Aber unsere Stadt, sie leidet ohne Ende unter den Zerbrüchen, die wir haben. Schauen wir doch hin. Und lass es uns durchs Herz gehen. Die vielen Scheidungsweisen. Ach, und ich müsste ja auch sagen, die vielen unehelichen Geburten, mehr als 50% aller Geburten in Berlin sind unehelich. Und etwa ein Drittel aller Schwangerschaften werden abgebrochen. Das ist Berlin. Hinschauen nochmal, darf ich euch nochmal so ein bisschen, ja, ich schaue regelmäßig mir im, die Online-Zeitungen an. Gehe ich immer durch, damit ich eine möglichst große Vielfalt habe. Ganze Zeitungen lesen schaffe ich nie. Aber in letzter Zeit siehst du immer so ein Bild aus der syrisch-türkischen Grenze, wie die Kriegssituation in dieser Stadt läuft, die immer mehr umzingelt wird, wo man lesen kann, dass jetzt ein Massenmorden beginnt, wenn diese Stadt eingenommen wird. Und im Vordergrund auf der türkischen Seite siehst du Leute, die auf diese Stadt schauen und die Stadt wird systematisch zerbombt. Du siehst also die Rauchschwaden hochgehen. Ich habe gedacht, vielleicht sind wir ähnlich. Wir sitzen im Gottesdienst auf sicherem Boden und wir schauen zu, wie Kinder zu Tausenden in dieser Stadt gemordet werden. Das macht mich nachdenklich, weil ich schaue nicht mehr so hin. Ich lasse nicht mehr an mich dran. Jesus meint nicht nur die Augen aufmachen, er meint, lass es an dein Herz ran. Sonst kannst du nicht richtig beten, sonst betest du immer nur ich-bezogen. Ich stelle fest, je länger ich in der Gemeinde unterwegs bin, ich schaue mir immer nur die Gemeindeprobleme an. Dabei sind die Probleme draußen vielleicht viel intensiver und viel krasser, weil die Leute nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Ich möchte niemanden verurteilen, der irgendwo in eine Abtreibungsgeschichte gezogen worden ist. Ich möchte niemanden verurteilen, der durch eine Scheidung gegangen ist, weil er es nicht mehr geschafft hat, mit seiner Hartherzigkeit durchzukommen. Ich möchte niemanden verurteilen. Der Herr Jesus bietet für alle weit geöffnete Arme. Aber diese Botschaft muss ich wissen, bevor ich die Augen aufmache. Sonst werde ich zum Richter, wenn ich die Augen aufmache. Sonst sage ich, die müssten sich alle verändern. Ein Arbeiter im Sinne Jesu Christi lebt da drin, was ich vorhin angeworfen habe. Es ging ihm durchs Herz, es jammerte ihn, weil er sah, sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Das ist die Basis, was ein Arbeiter haben sollte. Nicht einfach nur, ich melde mich freiwillig, dann können wir was tun. Es muss dein Herz berühren. Ohne dass dein Herz berührt wird, hast du kein Mandat. Du wirst immer zum Richter werden, aber nie zum Diener. Du wirst immer wissen, was die anderen schlecht machen und du machst es besser. Wirst du immer irgendjemanden finden. Irgendein Idiot macht was schlimmer wie du. Da musst du nicht lange suchen. Aber das Vergleichen ist schlecht. Wir haben eine vater- und mutterlose Gesellschaft. Wir haben verlorene Kinder in dieser Stadt zuhauf. Deswegen bin ich so dankbar, dass ihr so ein weites Herz habt für unsere Kinder. Ehrlich, ich möchte euch ein Kompliment machen. Ihr seid super, die ihr das mittragt. Manchmal auch mit ertragen. Ich bin so dankbar für unsere Kindermitarbeiter. Also das Erste, ein Arbeiter muss hinsehen. Ein zweites, ein Arbeiter sollte lernen, Gottesdienst zu feiern. Das ist jetzt eine ganz wichtige Angelegenheit. Das erste, ein Arbeiter, wenn er gefunden wird, er sollte einfach wissen, dass er Gott braucht in seinem Leben. Er muss Gott irgendwo erfahren haben, sonst ist er ein Funktionär. Das ist einer der Gründe, weswegen wir Gottesdienst feiern, damit wir erfahren, Gott ist wirklich noch da. Gott trägt durch in schweren wie in guten Zeiten. Gott ist mit mir alle Tage, das muss ich irgendwo verstanden haben, sonst bin ich ein Funktionär, aber kein Arbeiter im Reich Gottes. Ist es nicht stark? Ich darf Gottes Liebe erfahren. Und ihr wisst, ich habe diesen Spruch oft geprägt, die Armen in dieser Stadt, über die 25 Jahre, wo wir Woche für Woche einen Gottesdienst und ein Frühstück mit den Armen feiern, die haben an mir mehr getan, wie ich an den Armen. Warum? Weil ich über diese ganzen Sache verstanden habe, wie groß Gottes Erbarmen für mich ist. Ich komme in diese Gegenwart rein, ich stehe da und ich merke, wie er kommt. Wie ich nicht verlegen sein muss, was ich jetzt predige, weil ich merke, wie sehr ich geliebt werde. Ich brauche das, sonst werde ich komisch. Ein Arbeiter im Reiche Gottes sollte eine Erfahrung, eine Begegnung mit Gott haben, die sein Leben dramatisch ändert. Und zwar auch so weit, dass er bereit ist, selbst sein Privatleben zu ordnen. Viele wollen Jesus nachfolgen und sagen, na gut, mache ich ja. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du musst anfangen, deine toten Werke zu begraben. Es geht nicht, dass man auf der einen Seite noch klaut und gleichzeitig Arbeiter in der Ernte sein will. Es geht nicht, dass ich auf der einen Seite lüge und auf der anderen Seite heilig durch die Gegend springe. Es geht nicht, wenn ich meine Familie verdränge und gleichzeitig, ich sag mal, fromm sein will. Ich kann das als Gesetz hochbringen, aber ich denke mal, wir brauchen viel, viel mehr die Begegnung mit Gott, damit wir uns ändern. Ein Zachäus in der Bibel, der hat sich ja nicht dadurch bekehrt oder verändert, dass Jesus ihm sein Sündenregister vorgelesen hat, sondern weil er eine Berührung mit Jesus hatte. Ich glaube, Jesus brauchte ihm nicht das Gesetz vorlesen, der brauchte eine Begegnung mit Jesus. Arbeiter im Reich Gottes brauchen, dass sie Gottes Dienst an ihrem Leben erfahren, dass sie erfahren, ich habe dich je und je geliebt und zu mir gezogen aus lauter Liebe. Das Zweite, das ist vielleicht noch viel dramatischer, sie müssen Gottes Dienst an sich zulassen. Ich kann Gottes Gegenwart erleben, macht ja jeder von euch, jeder atmet jeden Tag Sauerstoff genug. Ist Gottes Geschenk an dich, hat dich bisher nichts gekostet. Ich meine, ich könnte am Ausgang mal abkassieren für die 21% Sauerstoff, ja vielleicht sind jetzt nur noch 19,9 hier in der Gemeinde, weil ihr zu schnell arbeitet, aber ich könnte ja mal abkassieren und könnte sagen, okay, ich ernte mal, wo ich nicht gesät habe. Gib dir Gott. Soll ich dir mal den Mund eine Zeit lang zuhalten, dann weißt du, wie groß die Gnade ist, dass Gott dir Sauerstoff gibt. Ja, die Nase mache ich mit zu. Aber manche arbeiten ja auch durch die Poren, wa? Aber versteht ihr? Ja, der atmet mir nur aus. Gottes Dienst an dir zulassen, darf er dich berühren? Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe die Anekdote erzählt, wie an einem Donnerstagmorgen, damals noch am Südstern, eine Frau reinkam, die sah richtig fertig aus und wir waren mit dem Gottesdienst zu Ende und ich gehe nachher so zu ihr, spreche mit ihr und sie sagt, das ist alles, naja, die braune Masse, ihr kennt die ganze Sache. Ja. Und ich denke, okay, was die Frau braucht, das wäre ein Gebet. Ich sage, darf ich für sie beten und will gerade, so wie dort als Pfingstler so üblich ist, meine Hand heben, will die gerade auf die Frau packen. Da schreit die auf, mich fasst kein Mann mehr an. Man musste mir gar nicht erzählen, was die Frau durchgemacht hatte. Aber wie oft sitze ich im Gottesdienst und lasse das gar nicht an ihn gar nicht an mich ran. Weil ich so gefangen bin in meiner Vergangenheit, in meinen Problemen, die Sachen, die kann Gott gar nicht lösen. Die sind viel zu groß. Das geht gar nicht. Also Gott, nee, gib mir acht. Ich glaube, wir haben als Charismatiker ein Riesenproblem, Gottes Dienst an uns zuzulassen, wie er es meint. Wir kommen immer zu ihm, wir wollen das haben, wie wir es meinen. Bei Toronto will ich umfallen. Ja. Aber die Frage ist, vielleicht ist Umfallen für dich gar nicht dran, sondern dass er dich mal so berührt, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Darf er dir so dienen, dass du zu Hause aufräumst? Wäre eine große Frage. Lässt du das überhaupt zu, dass er dir sagen kann, was du von deiner Festplatte zu löschen hast? Wäre mal eine interessante Frage, nicht? Gottesdienst an sich zulassen. Zwei Bedingungen. Jetzt kommt noch weiter. Wollt ihr noch eins mehr wissen? Ja? Ich meine, ich fange jetzt ein bisschen aufbauen dann noch, nicht? Ja. Gottesdienst, Diakonie, durch uns geschehen lassen. Es ist interessant, dass Gott den Menschen durch uns dienen will. Wann immer ich es alleine managen kann, bin ich Manager. Aber was ist, wenn Gott durch mich dient? Was ist dann? Auch Gottesdienst. Wir hatten mal, wie wir das Netzwerk gegründet haben, den Wahlspruch, unsere Vision sollte immer so groß sein, dass wir sie ohne Gottes Hilfe nicht umsetzen können. Weil wenn ich sie ohne Gott machen kann, wozu brauche ich ihn dann? Wir bauen in dieser Welt große Brücken, große Häuser, große Straßen. Wir managen eine ganze Menge. Aber ich brauche wieder diese Wunder Gottes, dass Jesus zu dir sprechen kann, gib du ihm zu essen. Und du sprechen kannst, ich habe nicht genug Brote und Fische, um diese Menschen satt zu kriegen. Das müssen Arbeiter wissen. Gott möchte durch dich dienen. Letzten Endes, er bräuchte dich nicht, aber er will das. Das muss man zulassen. Natürlich, Gottesdienst mit den Menschen. Jetzt schmule ich so ein bisschen, was noch kommt, so als Appetit haben zu machen. Es gibt Freudentanz. Ich bin so begeistert über das, was die Kinder machen. Das ist so ein Stückchen Vision, was am ersten Advent hier laufen wird. Ich freue mich darauf, diesen Freudentanz zu sehen. Aber das heißt, wenn wir unterwegs sind, ich möchte immer Gottesdienst mit euch feiern. Nicht nur dienen, sondern ich möchte mit euch zusammen feiern. Egal wie viel der Einzelne von Gott verstanden hat, aber das ist doch toll, mit ihm zusammen, ihn zu loben, zu preisen, ihm zu danken, nicht? Ach, das wisst ihr alles. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Aber es geht noch ein Stückchen weiter. Jetzt werde ich ein klein wenig theologisch. Man kann Gottesdienst ganz praktisch liturgisch feiern. Und hier gibt uns die Bibel 4 Fachwörter, die das ein klein wenig beschreiben. 4 Sachen, wie man Gottesdienst liturgisch feiern kann. Nebenbei, der Dienst an Gott, der wird ja auch von Engeln ausgeführt. Und Engeln werden in der Bibel auch als Liturgen Gottes bezeichnet. Also ich feiere jetzt mal mit euch einen liturgischen Gottesdienst. Das heißt jetzt nicht in erster Linie, dass ich mir ein Gewand überziehe und jedem von euch eine Kerze in die Hand drücke, dass ihr zum Abendmahl erst eine Kerze pflanzt und so weiter. Das meine ich damit nicht. Das mag auch alles gut sein, aber 4 Dinge liturgisch feiern. Der erste Fachbegriff ist Latreia. Das ist der Dienst an Gott selbst, ein priesterlicher Dienst. Vielleicht in dieser Geschichte am besten übersetzt, wie die Sünderin zu Jesus kommt und ihm die Füße salbt und mit den Haaren die Sache abtrocknet. Wie die Sünderin sich runterbeugt und Jesus lässt es geschehen. Das ist dieser priesterliche Dienst, der sich vielleicht darin beschreiben lässt, ein Dienst, ein Opferdienst im Tempel, durch Fasten und durch Gebet. Ich wiederhole das nochmal, ich träume nach wie vor, dass tagsüber die Kirche hier auf sein kann, dass wir diesen priesterlichen Dienst hier tun können. Einfach vor Gott, nicht nur morgens um 6, dass einige koreanisch geprägten Geschwister in der Mehrheit hier unten kommen und sagen, wir haben das koreanische Gebetsgehen. Ich glaube, die Deutschen haben auch ein Gebetsgehen. Die müssten wieder gehen. Die müssen wieder gehen. Gene müssen freigesetzt werden. Das heißt, was könnte passieren, wenn jeden Tag um 12 Uhr, wenn die Glocken läuten, hier automatisch sich Leute treffen würden, nur um zu beten. Vielleicht hast du auf Frühstück verzichtet, wäre ein halber Tag Fasten. Nicht um irgendwas Großes zu bewegen, sondern einfach nur um Gott zu dienen. Da könnte man jetzt viel drüber lesen in der Bibel. Es gibt da so einige Parallelstellen, gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Für jeden, der jetzt innerlich bewegt ist darüber, dass er so ein Arbeiter sein möchte, der Gott in dieser Art dient, ich lade ein. Wir sind um 12 Uhr immer im Büro, der Schlüssel ist immer da und vielleicht könntest du mich so nötigen, dass ich sogar noch mitkomme. Mich wieder gehen lernen. Gottesdienst praktisch liturgisch feiern, da gibt es dieses Wort Diakona in der Bibel. Das heißt letzten Endes ein freiwilliger Dienst. Ein freiwilliger Dienst, wo du nicht darauf wartest, dass irgendjemand dich in der Gemeinde lobt. Da mussten Männer, die waren handverlesen. Schau mal in der Apostelgeschichte, welche Männer ausgesucht werden mussten. Die ersten Diakone, nicht? Sie sollten ein gutes Zeugnis haben, das hieß Charakter. Die waren geradlinig, ihr Ja war ein Ja und ihr Nein war ein Nein. Man konnte zu ihnen nach Hause kommen und da stimmte auch alles. Man konnte sie auf der Arbeit besuchen, sie hatten ein gutes Zeugnis auf der Arbeit. Nicht 5 Minuten vor der Zeit gehen, ja? Oder eine Straßenbahn, ja, aber das war ja was anderes. Sie sollten voll Geist sein und voll Weisheit. Wenn wir nach diesen Aspekten nochmal Diakone in dieser Gemeinde aussuchen würden, vielleicht müssten wir da noch mehr um Arbeiter beten. Nee, das war jetzt nicht gut, ich nehme das zurück. Versteht ihr? Einen guten Charakter haben. Voll Geist und voll Weisheit. Komisch. Ich habe immer gedacht, als Pfingstler reicht mir voll Geist. Aber es scheint Charakter und Weisheit doch auch noch ein wichtiger Aspekt zu sein. Zum Nachdenken, diakonisch, liturgisch feiern. Das heißt, Gerda, wenn du mit den Kindern spielst unten, wenn vielleicht die 3 großen Kisten mit 9 Legosteinen, die wir mitgebracht haben aus Bad Hersfeld, wenn die ausgepackt werden, und man ihnen zeigt, wie man ein Haus damit baut, das könnte durchaus ein liturgischer Gottesdienst sein. Weil letzten Endes, Herr Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Liturgisch feiern mit dem Fachbegriff Liturgia. Das ist ein offizieller geistlicher Dienst. Den streife ich nur ganz kurz. Paulus wird so genannt als Heidenapostel, als Liturge Gottes, so wie der beschrieben in Römer 15, Vers 6. Er war offiziell von Gott berufen und offiziell für einen speziellen Dienst ausgerüstet, an die Heiden zu den Heiden hinzugehen. Das heißt, vor 14 Tagen, wie wir hier so einen Rangerkönig gesalbt haben. Ja? Erinnert ihr euch noch? Abedi. Unser König heißt Abedi, sagen die Ranger jetzt. Ja? Versteht ihr? Das war, wir haben ihn zum Liturgen Gottes gesalbt. Der lebt sich jetzt an diesem Punkt nicht mehr selbst. Der hat ein höheres Maß an Verantwortung. Er ist rausgehoben worden. Der kann nicht einfach als Diakon mal hingehen und sagen, ich mach mal und tu mal. Oder mal zu einer Gebetsstunde kommen oder nicht. Der hat noch eine andere Aufgabe zu erfüllen vor Gott. Das ist das, was mit dieser Art des Gottesdienstes gemeint ist. Und ich sage das mal so, diese Art des Gottesdienstes macht nicht immer Spaß. Du bist doch der Pastor. Und manchmal schließt der Pastor eine Lücke, wenn kein anderer mehr da ist. Aber wisst ihr was? Ich tue das als Gottesdienst. Das klingt jetzt vielleicht so, nur mal noch ein Beispiel zu machen. Wie wir die Kirche hier bekommen haben. Da haben wir ja unten den Saal aufgeräumt und rausgemacht. Dann haben wir samstags Baueinsatz gehabt. Und dann war dann interessant, so ab 3, 4 Uhr dünnte das Feld der Mitarbeiter systematisch aus. Ich war dankbar für jeden, der kam, aber jeder hatte einen ganz speziellen Dienst, den er irgendwo noch hatte. Einkaufen, Kinder abholen oder was auch immer. Und sehr häufig ist es geblieben, dass dann nur noch so 2, 3 übrig blieben. Da war noch der ganze Bauträg da und wir wollten am Sonntag unten Gottesdienst feiern. Und ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben unten den Saal geputzt habe. Wie oft ich durch den Flur gegangen bin und habe den Schmutz rausgekehrt. Und dann habe ich gedacht, ist das eigentlich ein Job, den Pastor macht? Da dachte ich, ja, ja, das ist ein liturgischer Gottesdienst. Ehrlich gesagt, ihr wart im Moment für mich ein Anregungspunkt, wo ich sagte, so kann man da unten keinen reinlassen. Aber letzten Endes will ich euch sagen, unterm Strich war die mir dann egal. Ich habe das unter Lobpreis getan, weil ich sage, ich bin als Liturge Gottes, ich bin ordiniert als Pastor, als Diener und nicht als Herrscher. Und wenn der Diener als letztes vielleicht sauber macht, dann ist das recht so. Ich hoffe, es finden sich ein paar Freiwillige, die ich dann nicht wiederholen will. Aber versteht ihr, das ist noch was ganz anderes. Das ist kein Lückenbüßer, sondern das ist ein Privileg für mich gewesen, dass ich das tun durfte. Sprüche klopfen kann jeder. Aber die, die wirklich als Liturgen herausgerufen werden, Liturgia, die feiern Gottesdienst auf einer ganz anderen Ebene noch. Erst als priesterlicher Diener Gottes, als Opfer an die Nationen gegeben worden, geheiligt durch den Heiligen Geist. Manchmal fallen Diakonia und Liturgia zusammen. Aber es gibt noch einen weiteren Fachbegriff. Treskela. Gottesdienstliche Verehrung und Anbetung durch Barmherzigkeitsdienst jeder Art um Jesu Willen. Es gibt kaum... Na, hast du dich erkannt? Na, die Leute mit Pickel, die habe ich rausgefiltert. Sonst kämen die jetzt davor. Nee. Jesus sagt, wer einen dieser Schwachen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle zu Hause unsere Türen aufmachen müssen und sagen, wir machen jetzt jeden Tag Kinderstunde bei uns zu Hause. Das heißt so ganz praktisch, wenn wir als Gemeinde sagen, ja, sie sollen da sein. Egal, ob sie im Lobpreis manchmal stören oder nicht, ob der Rhythmus beim Klatschen stimmt oder nicht, sie sind willkommen in unserem Haus. Solche Arbeiter sucht der Herr Jesus, die sagt, okay, wir möchten die Kinder aufnehmen. Das heißt, Kinder, die vielleicht ohne richtiges Zuhause groß werden, dass wir ihnen ein Zuhause bieten. Und dann gibt es ein letztes. Das müssen Arbeiter unbedingt wissen. Deswegen ist dieser Gottesdienst so wichtig. In der Bibel, soweit ich das mitkriegen kann, wird kein Gottesdienst mit Leistungsdruck gefeiert. Wenn wir nachher rausgehen aus diesem Gottesdienst, ihr geht nach Hause, dann wird man nicht fragen, war die Leistung im Gottesdienst gut? Ihr könntet sagen, Paul hat zu lang gepredigt, hat wieder falsche Worte gebraucht, er war ein bisschen schräg drauf. Das Lobpreisteam hätte auch mal mehr üben können oder so. Du kannst alle möglichen Dinge bringen, aber ein Gottesdienst, der ist in sich gut, der wird nie nach Leistung abgefragt. Der wird nach Qualität abgefragt. Mit welcher Herzenshaltung bin ich hingegangen? Aber nie nach Leistung. Wir sind so gewohnt, wir müssen immer Leistung bringen. Fängt schon in der Schule an. Ohne Leistung kriegst du keine gute Note. Im Betrieb musst du was leisten, wenn nach die Produktion, ja, das geht gar nicht. Aber Gottesdienst geht immer ohne Leistungsdruck. In dem Moment, wo du Leistungsdruck hast, wenn du Gottesdienst feierst, kannst du ihn zu 100% knicken. Dann ist es kein Gottesdienst mehr, da ist es Selbstverwirklichung. Kommt auch immer in Gemeinden vor. Dass Menschen meinen, sie müssten unbedingt mal was sagen, damit sie sich selbst weihräuchern können. Ja? Versteht ihr? Das kommt vor. Charakterschwäche. Manchmal geht das mit mir ja auch durch. Jesus ist mit mir noch nicht fertig. Aber verstehen wir, Gottesdienst feiert man ohne Leistungsdruck. Dass wenn du als Arbeiter von Gott berufen wirst, dann ohne Leistungsdruck. Gott, das ist mein Standardspruch, kann ohne mich alles viel besser. Er muss bei mir permanent nacharbeiten. Ich kann noch so ein kühnes Gebet sprechen. Da holt er irgendwie einen Engel aus der 50. Reihe raus. Der spricht ein Gebet, das wird noch ganz anders im Himmel schallen. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich predige hier, leier mir die Seele aus dem Leib und sag, du sollst dich jetzt mal ändern. Und du sitzt da und sagst, na Herr Paul, das kennen wir schon, deine Sprüche. Aber ich sag dir, wenn Gott so einen Engel hier hinsetzen würde, mit so einer Spannweite, ehrlich, du würdest kuschen. Wenn der zwei Worte sagen würde, das wäre mehr wert als meine 20-minütige Predigt, die ich überzogen hätte. Und noch schärfer wäre, wenn Jesus plötzlich unabhängig von diesem Sonntagvormittag bei dir abends neben dem Fernseher stehen würde und sagt, ich will auch mal Tatort mitgucken. Wenn der dir da was sagt, dann hat er ein ganz anderes Gewicht, oder? Stattdessen benutzt er Menschen wie dich und mich, aber ohne Leistungsdruck. Nämlich wenn was bei dir in deiner Seele heute passiert als Folge der Predigt, dann ist es vom Geist Gottes gewirkt, der im Moment Worte der Menschen gebraucht hat. Wenn der Lobpreis tiefer geht, dass er in der Woche noch nachhallt, dann nicht, weil wir so gute Musiker haben alleine, sondern weil der Geist Gottes das in deinem Inneren nachhallen lässt, wie ein Echo. Dann wird was ganz groß kommen. Aber kein Leistungsdruck, bitte. Ich setze noch einen hinten drauf. Ich habe ganz bewusst, weil wir die Kinder auch in Bad Hersfeld so gezeigt haben, es könnte ja die Frage kommen, wie viele Kinder haben denn beim Ranger Camp den Herrn Jesus angenommen als Herrn und Heiland? Und vielleicht, wenn wir sie beobachten und fragen in 10 Jahren nochmal nach, wie viele sind denn mit dem Herrn Jesus noch unterwegs? Kommst du zu einem Ergebnis und sagst, Mann, und für diese Krücke habe ich damals noch den Eintritt ins Camp bezahlt. Wie viele Leute fragen nach den Erfolgen der Kinderdienste? Wie viele haben mich über die Jahre gequält und haben gesagt, wie viele haben sich denn vom Donnerstagfrühstück inzwischen bekehrt und wie viel hast du resozialisiert? Ich sage euch was, das ist Gott im Moment ganz egal, wenn er zu dem Arbeiter guckt. Versteh mich jetzt richtig, Gott möchte, dass jeder gerettet wird, aber er sagt, Paul, das ist doch nicht dein Problem. Ich will mit dir unterwegs sein. Du bist nicht als jemand unterwegs, der leisten muss, sondern du darfst mit mir unterwegs sein, die vorbereiteten Werke entdecken. Paul, ich möchte was an dir tun. Und wenn dann was hinaus noch bei den anderen hängen bleibt und da Veränderung kommt, ist Gott sei Dank, das möchte er ja auch. Aber wie oft habe ich gelitten, wie das anfing vor 25 Jahren mit den Armen? Wie oft bin ich gefragt worden, wie viele hast du denn schon vom Alkohol befreit? Und dann kam hinterher, wir geben doch das Geld für das Frühstück. Mir hat es manchmal hier gestunken, bis Gott mich gelehrt hat und hat gesagt, dafür bist du doch gar nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich, das Reich Gottes zu predigen, auch nicht die Sünden den anderen vorzuhalten, sondern Reich Gottes zu predigen, das ist nahe herbeigekommen. Und dann hast du vielleicht den einen oder anderen, der als Alkoholiker in die Ewigkeit abgerufen wird. Und wir haben es nicht geschafft, vom Alkohol freizukriegen, weil sein Problem auf einer ganz anderen Ebene lag. Der musste sich vielleicht erst mal mit seiner Familie versöhnen. Die tragischste Sache, schieße ich mal hier nochmal rein, selbst wenn es für den einen oder anderen eine Wiederholung ist, war als jemand kam am Donnerstag und sagte, ich habe das Abendmahl nicht mitgefeiert. Wir hatten Abendmahl gefeiert, weil ich bin das schwarze Schaf der Familie. Ich glaube, über 40 Jahre war er von zu Hause abgehauen. Er sagte, ich möchte so gern Versöhnung mit meiner Familie haben, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob sie noch lebt. Und dann kam er noch aus meiner Heimat, dem Siegerland. Habe ich meine Mutter angerufen, habe gesagt, kannst du mal recherchieren? Ja, auf dem Dorf kennt ja jeder so ungefähr, nicht? War im Nachbardorf. Sie hat rausgekriegt, der Vater und 2 Geschwister lebten noch. Die lebten noch. Und dann war das so, dann haben wir Kontakt hergestellt. Und er lebt in der Läusepension hier in Berlin. Und dann sagt er, ja, wenn die jetzt kommen, ich habe Angst, mich mit denen zu treffen. Und ich werde es nie vergessen, wie wir bei uns zu Hause in der Küche waren. Er war gekommen, seine Familie war gekommen. Die wussten ja auch nicht, wie sie mit ihm umgehen, in welchem Zustand sie ihn erlebten. Und dann haben wir sie miteinander in die Küche gesperrt, in Anführungsstrichen. Und dann bin ich rausgegangen und da wurde Versöhnung gefeiert. Wenige Wochen später ist er in der Läusepension erschlagen worden. Keiner weiß wieso, die Polizei recherchiert ja da nicht so sehr. Aber dann kam die Beerdigung. Da habe ich die Familie das zweite Mal gesehen. Es war eine grausige Beerdigung, weil es war ja so ein Armbegräbnis ohne Kapelle, nicht? Du stehst auf dem Friedhof, ich bin noch dabei, die Andacht zu halten, da fängt der Totengräber an, hinten das Grab zuzuschaufeln. Ich sage, warten Sie mal einen Moment. Da sagt er, ich habe gleich Feierabend. Ich sage, wenn Sie da unten lägen, dann würden Sie auch warten, bis ich fertig bin. Also mitten in der Predigt fällt das der erst nochmal einen zusammen. Das passiert. Aber ich wusste, die Versöhnung war Gott viel wichtiger, dass sie stattfindet, als dass der Mann im Moment frei wurde von Alkohol. Den habe ich nicht mehr resozialisiert. Aber ich weiß, ich werde den im Himmel wiedersehen, weil er hat Frieden mit seiner Familie machen können. Da ist Vergebung geflossen. 40 Jahre, alles verdrängt. Wäre ich unter Leistungsdruck, ich hätte nie dienen können. Ich hätte das auch nicht machen können. Ihr Lieben, wenn ihr euch um Arbeiter in der Ernte bewerbt, bitte kommt ohne Leistungsdruck. Kommt ohne Leistungsdruck. Der Einzige, der euch vielleicht Druck machen kann, ist Paul. Aber dann müsst ihr an ihm Vergebung üben. Versteht ihr? Es geht ohne Leistungsdruck. Du musst nicht, sondern du darfst die vorbereiteten Werke Gottes entdecken. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir Gottesdienst mit den Kindern feiern, dass wir Gottesdienst an den Kindern feiern und dass wir vielleicht sogar unser Leben ausgießen für die Kinder, weil wir eine Spezialberufung bekommen haben. Gerda, ich denke manchmal, das hat dir Gott gegeben. Keiner hält das so lang durch, in so einer Treue. Ich weiß, das ist dir jetzt nicht recht, aber das sind Spezialberufungen. Das sind Spezialberufungen. Die haben ihre Vorgeschichte. Haben wir uns im Auto gestern lange drüber unterhalten. Es hat seine Vorgeschichte, wenn Gott ganz gezielt dich als Trankopfer herausruft. Aber er sagt, als erstes schaut auf die Ernte, damit euer Herz wieder berührt wird. Und dann fangt an, Gottesdienst zu leben. In der Diakonie. Ja, als liturgischen Gottesdienst, die Fachbegriffe spare ich uns jetzt, weil ich verhaspel mich immer, wenn ich die lese. Gott sucht Anbeter. Und er sagt, dafür betet, weil das sind handverlesene Geschenke. Ich bräuchte jetzt mal das Mikro und damit will ich abschließen. Ich muss den Ton jetzt haben, da haben wir ein bisschen im Hintergrund. 1928 hat Pastor Wilhelm Busch, mein ganz großes Vorbild, was Wunderbares geschrieben, ist in einem seiner Bücher vermerkt. Und ich würde das gerne auf der Leinwand durchlaufen lassen. Wie gesagt, 1928 ist das geschrieben worden. Und damit schließe ich mein...
Ein Reich der Freude, ein Reich der Kraft und ein Reich der Liebe. Vater Gott, du hast deine Liebe uns erwiesen. In Jesus Christus an dem Kreuz, der für uns sein Blut vergossen hat.
Seine Liebe fließt in Strömen. Solche Arbeiter sucht Gott. Die kommen und die sagen, ja, Herr, wenn du fragst, wen soll ich senden, dann bitte ich, dass du mich sendest. Und so würde ich ganz gerne mit uns eine ganz kurze Gebetszeit machen. Wenn irgendwas widerhallt in deinem Inneren, was ich gepredigt habe, dann sag es dem Herrn Jesus. Dann fang damit an, dass du sagst, ja, hier stehe ich. Wenn du unter Leistungsdruck standst in der frommen Gesellschaft, im Leisten müssen, im Dienen müssen, dann lass dich heute ganz neu beschenken und berühren. Wir feiern ja auch noch Abendmahl. Dann komm und begegne ihm. Aber lass uns einfach eine Minute Zeit nehmen, wo wir stille werden vor ihm. Jeder für sich, dort, wo er ist. Herr Jesus, alles hat damit angefangen, dass du uns, dass du mir gedient hast. Alles hat damit angefangen, dass du mir gezeigt hast, dass du mich lieb hast. Alles hat damit angefangen, dass du mir Verstand gegeben hast, dass ich es glauben konnte und annehmen konnte. Alles hat damit angefangen, dass du dich aufgemacht hast, mich zu suchen. Hier erinnere ich mich gerne, auch wenn ich das Mahl jetzt feiere, dass du mich entdeckt hast. Und ich möchte kommen und ganz neu schmecken, wie freundlich du bist. Ich möchte sein wie ein Kind, das sich nach Zärtlichkeit sehnt, das berührt wird von dir durch deinen Heiligen Geist. Und so segne ich dieses Mal, dass es uns zur Erinnerung dient, dass du damit angefangen hast. Du hast angefangen. Du hast geliebt. Auf dass ich es essen und nehmen kann und gehen kann in deiner Kraft. In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, segnete es und brach es und sagte, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und segnete ihn und sprach, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Diesen Segen dürfen wir genießen. Diesen Segen dürfen wir annehmen. Und so, Herr Jesus, wie du gesegnet hast, möchte ich Brot und Kelch segnen, dass er uns zur Kraft und zur Stärkung wird. Jesus, in deinem Namen bitte ich das. Amen. Wie immer gehe ich durch die Reihen und bitte einige Leute, mir zu helfen, beim Abendmahl mit dabei zu sein, mit auszuteilen. Wird ihr beide Jungs kommen und helfen? Das wäre gut. Wir machen heute mal eine Männerriege. Würdet ihr beide kommen und helfen? Ja, ihr beiden, ja. Seid ihr bereit? Aber bleibst mit Deutschen dabei, nicht brasilianisch. Ja. Du mit deinem Papa kommen. Ihr beide. Wir halten das wie immer, dass man durch den Mittelgang kommt und aufnimmt und ihr dürft genießen. Dass wenn immer du verquer bist innerlich, dich mit Gott überworfen hast, weil andere Dinge dir wichtiger waren, dann sagt die Bibel, prüf dich und dann lass uns auf dem Weg zurück. Du musst wieder schmecken, wie gut Gott ist. Er wird dir nicht die Leviten lesen, sondern er wird dich annehmen, so wie du bist. Wer bei der Prüfung zum Ergebnis kommt, der ist eigentlich nicht würdig, der ist eingeladen, dass er wieder schmecken und spüren kann, wie sehr er geliebt wird. Es ist ein Mahl für Sünder, die Vergebung haben wollen. Willst du in deiner Sünde bleiben, dann bleib besser sitzen. Die Bibel sagt, dann isst und trinkst du dir da zum Gericht. Das wäre Käse, weil du uns nicht unterscheidest, wie sehr du geliebt wirst. Du lebst unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade. Aber ich lade alle ein, die sagen, ich will ein begnadeter Sünder sein. Du bist eingeladen. Und du kannst auf dem Weg hierhin komplette Vergebung erfahren. Genial, oder? So ist gut. Lass diese Berührung an dich rankommen.